Keschau, meine Aufregung ist 7000. Wie groß ist deine so?
Du meinst wegen der Wahl?
Ich bin natürlich aufgeregt, dass du wieder da bist.
Ja,
aber
deswegen
auch
bin
ein bisschen
ich auch
natürlich
aufgeregt. Ich bin heute hier reingekommen und dachte, oh, das ist ja wieder ganz komisch.
Gar kein Hotelzimmer und gar kein Sören im Hintergrund.
In einem Hotelzimmer mit schlechtem Internet irgendwie zu sein, das ist ja ganz ungewöhnlich jetzt hier vor Ort. Ich bin auch aufgeregt wegen heute. Das ist jetzt quasi unsere letzte Sendung vor der Wahl. Und natürlich auch wegen der Wahl irgendwie ganz schön aufgeregt.
Ein paar Stunden noch. Es sind nur noch Stunden bis zur Wahl.
Nicht mehr lange. Und dann haben wir schon die Wahl und dann die ersten Hochrechnungen. Und das wird schon, also ich bin ganz nervös.
Ich auch. Nervös waren wir auch die letzten Wochen mit Blick auf all die Themen, die diskutiert wurden und all die Themen, die nicht diskutiert wurden.
Ja.
Und über Letzteres wollen wir heute reden, nämlich all die Themen, also nicht alle, aber wir haben uns 8 ausgesucht. 8 Themen, die für uns zu wenig Raum eingenommen haben in dieser Debatte.
Ja, ich glaube, man muss vielleicht eingangs erläutern, nach diesem ersten Kanzlerduell zwischen Scholz und Merz, da gab es ganz viel Aufruhr, nämlich auch zu Recht, nämlich Leute gesagt haben, 97 Sekunden. Das war nämlich die Anzahl der Sekunden, die darauf benutzt worden sind, um über Klima zu sprechen. 97 Sekunden und dann ganz gerechtfertigt eben der Einwand, warum eigentlich hat man nicht öfter oder mehr über Klima gesprochen und über andere Themen. Weil sehr, sehr viel Raum hat in diesem Wahlkampf bislang eingenommen, auch, haben wir in diesem Podcast auch thematisiert, Migrationspolitik. Übrigens heute, weiß nicht, Patrick, ob du es mitbekommen hast, eine neue Studie. Wir lieben ja Studien, Journalisten lieben Studien. Das IFO-Institut hat heute eine Studie herausgegeben mit einem sehr, sehr guten Überschrift. Die heißt nämlich, mehr Ausländer erhöhen die Kriminalitätsrate nicht.
Nee.
Und natürlich ganz einleuchtend, was da drin steht. Aber ein bisschen spät, liebe Kolleginnen.
Vom IFO-Institut.
Hätten wir gerne ein, zwei Wochen vorher gehabt, ein bisschen Munition in der Hand, um zu argumentieren. Jedenfalls, Migrationspolitik war irgendwie das entscheidende Thema. Aber 97 Sekunden ging es um Klima bei diesem ersten Kanzlerduell. Patrick, ganz besonders witzig auch, wie diese 97 Sekunden benutzt worden sind. Hier exemplarisch das, was Friedrich Merz zum Thema gesagt hat.
Dass Windräder hässlich sind, Herr Merz, sagt nicht nur Alice Weidel, sondern interessanterweise auch Sie.
Ich finde sie jedenfalls nicht schön. Ich finde sie auch dort, wo sie vor allen Dingen in der Landschaft stehen, zum Beispiel bei mir zu Hause, auf dem Rothaargebirge, in den schönen Tälern des Sauerlandes, aber auch in vielen anderen Bereichen nicht schön. Ich habe da ein anderes ästhetisches Empfinden vielleicht als der ein oder andere hier, aber sie sind notwendig. Ich setze mich dafür ein, dass sie im Einklang mit der Bevölkerung gebaut werden und dass sie auch akzeptiert werden in der Bevölkerung. Und das werden sie nur, wenn es nicht 360 Grad um die schöne Landschaft um uns drumherum Windräder gibt.
Olaf Scholz.
Über ästhetisches Verständnis hat hier gerade gesprochen der Mann, der eine Verkehrsinsel auf dem Kopf hat, nämlich Friedrich Merz. Und über viel mehr ging es in diesem Teil der Debatte nicht. Deswegen, Patrick, machen wir heute unser eigenes allerletztes Kanzlerduell dieses Jahres.
Mit dabei sind 4 Parteien, meistens die in den Umfragen stärksten. Und die Themen haben wir uns einfach selbst ausgesucht, beziehungsweise wir haben euch gefragt auf Instagram, welche Themen euch denn zu kurz kamen.
Ja.
Und die Themen kommen natürlich hier auch vor, ist ja völlig klar.
Genau, ihr habt nämlich, vielen Dank für eure Einreichung. Ihr habt gesagt, Klimaschutz an allererster Stelle, Mieten- und Wohnungsbau, Bildungspolitik, Familienpolitik, Renten, Frauenrechte, AfD, Verbotsverfahren, Pflegenotstand, Kulturkrise. Wir werden nicht alles diskutieren heute, aber wir haben ein paar dieser Themen dabei und ein paar überraschende auch. Deswegen ein letztes Mal vor der Wahl. Ich bin Keschau Behrens.
Ich bin Patrick Stegemann und das ist Neuss.
Neuss.
So.
Friedrich Merz, Olaf Scholz war das erste Kanzlerduell. Es gab mehrere Duelle danach. Das ZDF hat eine Sendung gemacht in so einem Townhall-Format mit Bürgerinnen und Bürgern. NTV hat diese Woche ein Quadruell gemacht, das ist das richtige Wort.
Quadrell, glaube ich.
Quadrell, okay. Also mit 4 Leuten. Alice Weidel war unter anderem dabei, Olaf Scholz, Friedrich Merz und Robert Habeck.
Richtig.
Dann gab es mehrere kleine Duelle. Bei Hart aber Fair waren die kleineren Parteien unter anderem. Dann gibt es noch ein neues Hart aber Fair-Format, wo einzelne Spitzenkandidatinnen dabei sind. Was all diese Duelle gemein haben, ist, die Klimakrise spielt keine Rolle. In denen, die ich gesehen habe, ich habe 4 Formate oder so gesehen, ist das Wort Klimakrise nicht ein einziges Mal gefallen.
Ja, also Klimakrise war nicht wirklich Thema, auch wahrscheinlich einfach kein besonders sonderlich Spaß machendes Thema, und Leute haben sich darüber gefreut, dass das nicht Thema war. Wenn ich Leute sage, dann meine ich vor allem Leute wie Julian Reichert, der zum Beispiel kommentiert, die beste Nachricht aus dem TV-Duell, no one fucking cares about Neubauer, Fridays for Bildungslücken und diese ganze Klimaideologie anymore, nicht mehr bei ARD und ZDF. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, wie kommt das eigentlich? Also wie kommt, sitzt man in so einer Redaktionskonferenz und spricht über das Kanzlerdasein in diesem Land und hat Klima nicht auf dem Schirm? Gab es zu wenig Klimademonstrationen, Patrick?
Wie merkt man nicht? Man redet schon nicht über Klima. Und nein, die einzige Frage zur Klimakrise ist, finden Sie Windräder schön? Also diese Selbstverzwergung als Journalistin, das macht mich unfassbar wütend. Also in dem Jahr, dass das wärmste der Wetteraufzeichnung war, again, nach einem Jahr, in dem überall in Deutschland Hochwasser waren, Starkregen, in Rheinland-Pfalz, in Bayern, was im Übrigen ja auch Milliarden kostet, ne? Also das Starkregenereignis in Bayern hat 2 Milliarden Euro gekostet, so. In einem Land, in dem wir ständig sagen, wir haben keine Kohle und wir tun aber nichts dafür, dass das nicht wieder passiert. Wir tun aber auch nichts dafür, dass die Klimakrise, die ja kommt, dass wir resilienter dagegen werden. Und dann im Kanzlerin-Duell zu sagen, ja, boah, hatten wir irgendwie keine Zeit mehr für, das ist schon wirklich armselig.
Und eine CDF-Sprecherin hat da dazu gesagt, naja, alle relevanten Themen können ja nicht erschöpfend besprochen werden. Das ist halt einfach in den 90 Minuten. Deswegen hat es auch nur für diese eine kleine Frage gereicht. Deswegen, ich würde es auch gar nicht so sehr, ich nehme es gar nicht mehr und scheut an der Stelle. Die Themen für die Moderation da irgendwie zu setzen, sondern wenn das die Frage ist, dann ja, würde ich auch über Ästhetisches Verständnis irgendwie sprechen. Deswegen, okay, das ist nicht passiert, um zu verstehen, also warum über den Klimawandel in diesem Wahlkampf, im Unterschied zu 2021 übrigens, so wenig gesprochen wird, hat unsere Kollegin Paula mit Clara Pfeffer gesprochen. Sie ist Klimajournalistin und Hauptstadtkorrespondentin für NTV und seit Jahren beobachtet sie, wie mit dem Klima in der deutschen Politik und im öffentlichen Diskurs umgegangen wird. Und sie erklärt das so.
Ich glaube, dass es dieses Jahr einfach tatsächlich so war, dass andere Krisen das Ganze ein bisschen überlagert haben und dass wir vor allem ja auch in den letzten 3,5 Jahren gemerkt haben, dass wenn Klimaschutz umgesetzt werden soll, also wenn es dann auch so ein bisschen in die Details geht, dass es einfach sehr komplex wird und man wirklich genau über die Details auch sprechen muss. Und das eignet sich halt in so einem verkürzten Wahlkampf dann selten für einfach so ein Wahlplakat oder einen markigen Spruch.
Was Clara Pfeffer da sagt, ist natürlich wahr. Es ist schwer für die Parteien, aber was du auch schon gesagt hast, Kershaw, ist, warum wird es vom Journalismus nicht mehr aufgenommen? Beziehungsweise der Journalismus stimmt natürlich nicht, weil viele Medien haben das ja danach thematisiert, dass es kein Thema war, aber eben in den Redaktionen offensichtlich zu diesen Duellen nicht. Und dabei ist es ja überall Thema, es wird halt nur nicht gesagt. Weil natürlich hat Migration eine Klimakomponente. Natürlich machen mehr Leute sich auf den Weg, wenn sie nichts mehr zu essen haben, wenn das Wasser knapp wird. All das ist eine Klimadimension. Natürlich wird die Welt unsicherer, wenn sie heißer wird. Natürlich verlieren Leute ihre Wohnung, werden Schulen überflutet, was auch immer, wenn es Extremwetterereignisse gibt. Das heißt, es ist ja ein Thema, das überall eine Rolle spielt. Und es nicht zu benennen, ist vor allem, finde ich, ein journalistischer Fehler und gar nicht so sehr ein politischer. Und in all diesen Duellen werden ja so Details, das sagt der Clara Pfeffer hier, werden Details ja angesprochen. Es geht um die Wärmepumpen, hier um Windräder und dann wird so gesagt, so lustig, ja, sehen die schön aus oder nicht. Aber es wird nie in den Zusammenhang mit Klimakrise gebracht. Und nur so ergibt es aber ja Sinn. Es wird ja auch nicht, man kann ja auch nicht sagen, ja, seid ihr für Waffenlieferungen oder nicht, ohne dass der Kontext hergestellt wird, dass ein Angriffskrieg herrscht. Da wird es gemacht und bei der Klimakrise nicht. Es wird nicht gesagt, hey, wir haben das heißeste Jahr in der Wetteraufzeichnung, wir haben die 1,5 Grad, auf die wir uns international geeinigt haben vor 10 Jahren, jetzt schon erreicht. Trotzdem ist jedes Zehntel Grad, macht das Leben auf der Welt unwirklicher und weniger lebenswert. Und irgendwas müssen wir jetzt tun, das in den Griff zu kriegen. Und damit, mit dieser Dimension muss man einfach Politik konfrontieren. Von alleine macht sie es ja offensichtlich nicht.
Ich glaube, das liegt auch vor allem auch daran, dass das Thema Klimakrise auch so besetzt worden ist inzwischen vom rechten Spektrum, dass sich Leute einfach fürchten, dieses Thema anzufassen. Mit Leute meine ich alle Parteien links davon, weil sie halt eben Angst haben wahrscheinlich, dass das Thema dort wieder besetzt wird. Und ich finde aber in dem Umkehrschluss, dass es halt wichtig ist, da so ein bisschen souveräner aufzutreten und zu sagen, ich nehme das Thema selbst. Denn da sagt auch Clara Pfeffer, es ist eigentlich eine verlorene Chance, das nicht zu thematisieren?
Ich glaube, es würde Ihnen sogar gut tun, mehr darüber zu sprechen, weil es doch Wählergruppen gibt, die sich da mehr Anstrengungen wünschen und konkretere Ideen und Vorschläge. Die Frage ist natürlich am Ende immer, wen verliert man dafür und in welchen Wählergruppen möchte man gerne gewinnen? Und da scheinen eben im Moment wenige Parteien ihr Glück zu versuchen.
Es ist aber ja auch Aufgabe der Parteien, Leuten klarzumachen, was diese Klimakrise für sie bedeutet. Denn es ist ja auch eine Klassenfrage, was fast nie thematisiert wird. Was sind die Armen, die ihre Häuser verlieren, die schlecht versichert sind, wenn Starkregen und Hitze die Landstriche unbewohnbar machen? Es sind die Armen, die Berufe haben, die nicht im klimatisierten Büro sitzen. Es sind die Leute, die nicht mehr die großen Einkommen haben, die nicht hypermobil sind und einfach dahin ziehen können, wo es noch lebenswert ist in 20 Jahren. Und das, diese Dimension von Klimakrise klarzumachen, das wäre eben auch Aufgabe von allen Parteien. Und zwar über alle politischen Farben hinweg, auch für die CDU. Der Verlust von Heimat, wir haben das jetzt gerade in den Bushfires in Los Angeles gesehen, da brennen Häuser ab, das ist Verlust von Heimat. Und das bedeutet die Klimakrise eben auch, das wäre ja auch eine Dimension, die man aus konservativer Sicht spielen kann. Aber zu all dem fällt dir nichts ein. Und man kann der AfD natürlich auch schön zeigen, wie wenig Lösungskompetenz sie hat. Im Programm der AfD steht, ist wirklich, halte ich fest, es ist ein richtiger Karlauer zur Klimakrise, die nicht Klimakrise genannt wird. Im Gegenteil, Zitat, im Gegenteil erweist sich CO2 als Treiber eines verstärkten globalen Pflanzenwachstums und begünstigt damit die Welternährung.
Ja.
Geil, oder? Ist gar nicht so schlimm mit der Klimakrise. Das, was alle Wissenschaftler sagen, nee, das ist gut für die Pflanzen.
Ist gut für die Pflanzen, ist gut für das Wetter, haben wir hier ein bisschen mehr Sonne, können wir uns ein bisschen länger bräunen das Jahr über, Patrick. Ja,
das könnten Sie auch sagen. Die Klimakrise ist gut, weil dann können wir nämlich an der Ostsee besser Urlaub machen, auch im September noch.
Ja, ich glaube, was man festhalten sollte, und ich glaube, es ist wirklich wichtig, das sich vor Augen zu führen, nämlich natürlich bietet auch Klimakrise oder bieten generell alle Themen für die Parteien eine Chance, sich selber zu profilieren, in dem Sinne, als dass sie schauen, wie können sie aus ihrer Perspektive dieses Thema behandeln. Das können sie alle machen. Also Klimakrise muss man gar nicht so anfassen, wie wir es in den letzten Jahren vielleicht angefasst haben. Die SPD kann das auf ihre eigene Art anfassen als Sozialdemokraten. Die CDU kann das auf ihre Art anfassen als Leute, die sagen, der Markt regelt das schon. Auch da gibt es kluge Absolut, Möglichkeiten, ja. über das Thema ja. zu sprechen. Man muss gar nicht einer Seite hinterherlaufen und hinterher wischen, mehr oder weniger. Und dann am Ende sagen, nee, wir fassen das am liebsten gar nicht erst an, weil das ist uns zu kompliziert und die Leute verstehen das nicht. Und das ist dann der zweite Punkt, nämlich, dass Leute einfach gerne unterfordert werden, habe ich irgendwie das Gefühl. Also sie sagen, naja, solange das nicht in einen drei Zeilen irgendwie zusammenpasst, dann muss ich das gar nicht thematisieren. Also das, was du gerade vorhin gesagt hast, nämlich diese größere Dimension von, naja, Klimakrise heißt eben nicht Heizung. Klimakrise heißt viel, viel mehr.
Und auch nicht, ob Windräder schön sind.
Und auch nicht, ob Windräder schön sind. Das ist nicht die entscheidende Frage. Das einmal irgendwie zu verstehen, das ist Aufgabe auch politischer Bildung. Und ich glaube, das Problem bei Wahlkampf ist wahrscheinlich, dass so ein bisschen beides zusammenfällt. Beziehungsweise die Leute sagen, die Bildung ist schon erledigt. Jetzt geht es darum, Stimmen zu bekommen. Dass man da diesen Sprung dann irgendwie nicht mehr macht. Und dann ist natürlich einfach, wenn man sich da in die andere Richtung irgendwie ziehen lässt. Und Leute wie Julian Reichelt und so weiter sich dann eher an Luisa Neubauer abarbeiten als an dem Thema selbst.
Aber es ist verantwortungslos. Es wird uns Milliarden kosten. Jedes Jahr Verzögerung in der Bekämpfung der Klimakrise kostet Milliarden. So, und das kann man einfach, das ist, ob man jetzt gerne eine grüne Umwelt hat oder nicht, ist völlig gleichgültig. Es ist einfach eine weniger lebenswerte Welt und alles müssen wir dafür tun, das aufzuhalten oder ein bisschen zu stoppen, ein bisschen besser das zu machen. Jedes Zehntel Grad ist irgendwie wichtig. Und das ist ja eine Aufgabe von allen Parteien, außer die AfD, die hat es natürlich wirklich überhaupt nicht begriffen. Ist übrigens, ich hätte einen größeren Lacher von dir erwartet. Ich finde schon sehr lustig, zu sagen, guck doch mal, das CO2, das ist eigentlich gut für die Pflanzen. Weil das ja auch was ist, was wir häufiger besprechen, was du auch häufig sagst. Da ist ja ein Stück Wahrheit drin. Ne? Das ist ein bisschen so wie, ich habe in Biologie die ersten 15 Minuten aufgepasst, aber dann bin ich eingeschlafen, weil es war eine nullte Stunde. So ist das ungefähr. Weil es ja stimmt, ne? CO2 macht Pflanzen, hilft denen beim Wachsen, aber natürlich nicht CO2 in der Atmosphäre. Das führt nämlich dazu, dass die Atmosphäre heiß wird und so heiß, dass sie ganze Ökosysteme zum Kippen bringt und dann wächst nämlich gar nichts mehr. Naja.
ist halt tragisch.
Für eingeschlafen.
Ich würde gerne ein bisschen härter drüber lachen. Mir fällt es halt einfach schwer.
Weil es traurig ist.
Es ist so traurig, weil es einfach so ein maximal, also es ist ja, muss ja eigentlich nur noch Bösartigkeit sein. Also es ist ja einfach, also wenn du so etwas in dein Wahlprogramm reinschreibst, ist das nicht einfach nur, ach, so, die hat einfach nicht genug gelesen zum Thema und deswegen ist das jetzt, steht das da drin, sondern es ist einfach pure Bösartigkeit in der selektiven Wahrnehmung dessen, wie die Welt da draußen funktioniert. Ich meine, wir sagen ja auch schon, ne, ist ja ein bisschen so ausgelutscht, aber dieses Postfaktische, aber da hat einfach jemand sich das Ding einfach so zurechtgedreht, dass das da irgendwie passt und ist natürlich Quatsch vorne und hinten, ja. Aber ein bisschen frustrierend auch, wenn man sagt, wie redet man denn dann mit solchen Leuten, wie redet man damit Alice Weidel in so einer Debatte darüber?
Man kann nicht mal eine Satire draus machen.
Nee, es ist ja eine Satire. Es ist ja eine eigentlich. Satire selbst. Also wir haben inzwischen die Trump-Haftigkeit so langsam erreicht. Das fällt uns ja auch auf, weil so die teilweise Worte inzwischen auch übernommen werden. Wir haben letzte Woche über Make Europe Great Again gesprochen. Ja. Wir bewegen uns quasi in der Satiremachung des Landes. Also es wird einfach immer schwieriger. Weil es ist einfach, das steht einfach in einem Wahlprogramm. Das ist nicht das, was sich die Heute Show ausgedacht hat oder Jan Böhmermann. Und das ist natürlich tragisch.
Gekonnt. Gertrud, ich hab einen Move von dir geklaut. Pass auf. Ich hab dir was mitgebracht. Ich zieh mich nicht ganz aus, keine Angst. Ich hab mir ein T-Shirt angezogen für unser nächstes Thema, für mein Lieblingsthema. Nämlich.
Oh nein, ja.
Sich nämlich thematisch spezifisch anzuziehen.
Ja.
Ein
die T-Shirt der Mafia.
Genau, Berliner Bäderbetriebe.
Es
hat so ein Berliner Künstler gemacht, das T-Shirt, aber es geht mir um die Berliner Bäderbetriebe. Für mich die wichtigste.
Hat das Lars Eidinger kreiert? Das ist ja so.
Ich hoffe nicht.
Das ist so Sozialkritik auf dem Niveau von Lars Eidinger, würde ich sagen.
Nein.
BBB Mafia? Moment, willst du vielleicht mal Leuten erklären, was sind eigentlich die BBB? Die außerhalb
die Berliner Bäderbetriebe. Für mich die wichtigste Daseinsfürsorge dieser Stadt, wichtiger noch als die BVG. einfach, das sind für mich die Heldinnen des Alltags. Das sind die Menschen, die das Leben lebenswert machen. Zumindest zwischen Mai und Oktober.
Ja, du willst nämlich, das war dir ganz wichtig. Und
Chlor unser im Becken. Deine unterchlorige Säure reagiere. Deine Reaktion erfolge. Deine Salzsäure neutralisiere, wie im Hallen, so auch im Freibad. Unsere tägliche Desinfektion gib uns heute und vergib uns unsere gebundenen Werte. Amen. Ja.
So stelle ich mir einen Bademeister vor. Allerdings einer in Norddeutschland, ganz offensichtlich.
Das ist ja aus einer Doku gewesen. Ne? Das ist ein echter Mensch, der dieses Gedicht da aufgeführt hat, in einer NDR-Doku. Mhm.
In Berlin sind Schwimmbäder ja immer nur ein Thema, auch im Sommer. Meistens, weil irgendwelche Medien, die meistens nicht aus Berlin kommen, das als Horte Kriminalität ausgemacht haben und den ganzen Sommer dann darüber reden. Aber wie in Berlin, du bist ja nicht so der Freibad-Typ, ne?
Doch, ich rede nur nicht so gerne so viel darüber.
Ah ja. Oh, okay.
Das ist ja für dich so identitätsstiftend, würde ich sagen. Also du bist halt einfach, du kommst dann auch manchmal ins Büro rein und so, ah. Oh. War schön, gerade heute Morgen im Freibad. Also Patrick, ja, okay, hast du jetzt Freibad thematisiert nochmal.
Das stimmt, da ist was dran.
Prinzenbad.
Das stimmt, ja, das Prinzenbad. Was ich am Prinzenbad ja liebe, ist gerade morgens, bevor ich ins Büro komme und dich damit behellige, dass ich gerade im Prinzenbad war, ist, da gehen wirklich alle Menschen aus Kreuzberg hin. Leute zwischen 5 und 85 quer durchmischt einmal durch den Kiez. Und es gibt wenige öffentliche Orte, wo das so ist, wo alle zusammenkommen, die günstig sind, wo Menschen unterschiedliche Einkommen ihren Spaß haben können. Und deshalb sind diese Orte auch so wichtig, auch gerade in anderen Orten als Berlin, weil Menschen dort zusammenkommen, weil es Orte der Begegnung sind, wo Menschen auch zum Beispiel die Sommerferien verbringen können, auch wenn sie nicht die Kohle haben, woanders hinzufahren. Und das alles macht Freibäder zu großartigen Orten, ganz neben dem Chlor- und Pommesgeruch.
Ja, deswegen ist das Prinzenbad auch so oft Thema von Dokumentationen, weil das ist einfach ein Ort, da musst du einfach mal die Kamera hinhalten und du erlebst da irgendeine Art von Schmelztiegel, sagt man dieses Wort heutzutage noch?
Ist ein, ich glaube schon.
Schmelztiegel, ein Querschnitt aus der Gesellschaft, Leute, die da zusammenkommen und eine gute Zeit miteinander verbringen. Außer da ist gerade wieder irgendeine Mafia unterwegs, darüber wird dann bei RTL berichtet oder so.
So ist es. Und Das Problem an den Schwimmbädern, also ich meine das ganz ernst, jetzt keine, nicht nur Phantom der Bäder hier in Berlin, sondern jedes 10. Bad ist in den letzten 20 Jahren geschlossen worden, bundesweit. Das heißt, damit gehen ja nicht nur Orte, verschwinden nicht nur Orte, wo 15-Jährige das erste Mal knutschen und den Sommer verbringen, so wie wir das vielleicht gemacht haben, sondern da fehlen real Orte, wo Menschen sich begegnen, sich austauschen können, soziale Orte. Und insofern hat das Verschwinden von Freibädern eine soziale Dimension und es hat vor allem eine finanzpolitische Dimension. Jedes 10. Bad in den letzten 25 Jahren verschwunden. Die öffentlichen Kassen sind leer, gerade die kommunalen. Mhm. Bäder werden ja von den Kommunen betrieben, also von den Städten, Landkreisen. Und die haben immer weniger Kohle aufgrund sinkender Steuereinnahmen. Insbesondere jetzt natürlich in der Wirtschaftskrise, aber auch, weil die Schuldenbremse dazu führt, dass die Länder ja eigentlich gar keine Schulden mehr aufnehmen können. Das hat natürlich Auswirkungen auch auf die Kommunen. Und was ist das Erste, was du schließt als Kommune, wenn du gar kein Geld mehr hast? Natürlich das Schwimmbad, weil du kannst die Schule nicht schließen, die musst du betreiben. Und vieles andere ist vielleicht schon geschlossen, nämlich das örtliche Theater oder was auch immer. Mhm. Das heißt, Schwimmbäder sind, und die Schließung von Schwimmbädern ist ein direkter Effekt der Fiskalpolitik, die wir in diesem Land erleben. Und nicht nur sind sozusagen 10% aller Bäder in der Vergangenheit geschlossen worden, sondern in den nächsten Jahren, sagt die DLRG, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, also die Bademeistergewerkschaft, glaube ich, könnte man sagen, wird zusätzlich noch jedes 7. Bad droht die Schließung. Und das ist eine Katastrophe. Und wir müssen uns, glaube ich, eigentlich fragen, wie bleiben diese Bäder? Und das geht eigentlich nur mit einer öffentlichen Hand, die halt Kohle hat. Und wenn man sich jetzt die Steuerprogramme aller Parteien anguckt, dann merkt man, oh, da bleibt aber viel, viel weniger Kohle im Staat, im Staatssäckel und damit auch weniger Geld für Schwimmbäder, weniger Geld für Orte der Begegnung, weniger für Schulen und damit weniger für all die Leute, die wenig Kohle haben. Die AfD zum Beispiel hat ihr Steuerprogramm veröffentlicht, wie alle Parteien. Mhm. Und das IFO-Institut hat das mit der Zeit zusammen durchgerechnet. Da kann man sich auf der Seite auch angucken, was das für einen selber bedeutet, für seine Einkommensklasse. Und errechnet haben sie, dass das AfD-Wahlprogramm 150 Milliarden Euro pro Jahr dem Staat kosten würde. Also 150 Milliarden weniger Geld, das dann Reiche haben.
Primär durch Steuerstreichungen.
Durch Steuersenkungen, genau. Das ist ein Drittel des Bundeshaushalts. Ein Drittel. Also eine unfassbare Zahl in einer Zeit, in der wir mehr Geld brauchen für Klimakrise, Verteidigung, was auch immer.
Auf Kosten der Ärmeren geht es dann.
Genau, weil alle, ne, reiche Leute können in Urlaub fahren, alle anderen brauchen vielleicht das Prinzenbad, reiche Leute können sich private Schulen leisten, reiche Leute haben Autos, alle anderen brauchen einen öffentlichen Nahverkehr.
Es ist halt besonders einfach, Jugendclubs und Schwimmbäder zu streichen oder zu schließen. Ich glaube, es gibt da, glaube ich, dieses größere Bild, was man sich da vergegenwärtigen muss, ist, dass wir ja irgendwie eine Gesellschaft brauchen, die zwischen dem ganzen Leistung erbringen, auch irgendwie Zeit hat, etwas anderes zu machen.
Was Schönes zu machen.
Irgendwas Schönes zu machen, ja. Dass du irgendwie darüber hinausgeht. Menschen müssen, keine Ahnung, miteinander ins Gespräch kommen. Also müssen, ist auch wichtig, dass sie miteinander ins Gespräch kommen. Sie müssen im Austausch stehen, sie müssen sich begegnen, damit diese gefühlte Gemeinschaft, das haben wir auch mal gelernt als Kommunikationswissenschaftler, auch zu einer richtigen Gemeinschaft wird, eben nicht nur zu einer gefühlten. Und da brauchen wir eben solche Orte, eben Kulturangebote, wir brauchen Jugendhäuser, wir brauchen Schwimmbäder, wir brauchen Kinos, wir brauchen Museen, wir brauchen kostenlosen Zugang auch zu Museen. Irgendjemand muss das subventionieren, es muss bezahlt werden und man kann dann nicht sagen, naja gut, dann kostet halt so ein Ticket dann 20 Euro, ist in Ordnung. Nein, das muss halt eben auch denjenigen irgendwie zur Verfügung gestellt werden, die sich das eben nicht leisten können. Und dann kommt eben genau dieser Punkt, wenn so ein Schwimmbad schließt, für die Leute, die sich das leisten können, die fliegen halt einfach nach Ibiza.
Scheißegal.
Ist denen scheißegal, ob so ein Schwimmbad schließt. Für viele, viele andere eben nicht. Und das ist halt eben auch Aufgabe der Politik, das nach außen auch zu kommunizieren, auch zu erklären, zu sagen, warum ist das wichtig, dass wir es beibehalten und eben nicht einfach streichen, weil es so einfach ist.
Und auch für ein Gefühl von, du hast gesagt, Gemeinschaft, von Gemeinschaft und Gesellschaft, dass man das Gefühl hat, dass der Staat, das heißt der öffentliche Daseinsfürsorge, ist ja nicht ein sehr deutsches Wort, aber auch ein ziemlich schönes Wort, nämlich Dasein heißt ja, du bist für mich da, wir sind füreinander da, ein bisschen sozialromantisch, aber das manifestiert sich ja in diesen Orten dafür, dass es eine Bibliothek gibt, in der Kinder gemeinsam lesen können, dass es ein Schwimmbad gibt, das ist halt Daseinsfürsorge. Wir spüren, dass der Staat da ist und uns nicht nur als gängelndes Monster, das disruptiv zerstört werden muss, entgegentritt, sondern als Daseinsfürsorge. Nächstes Thema, oder?
Weiter geht's. Patrick, den Satz hast du noch nicht gehört. Deutschland ist eine Mieternation.
Habe ich schon mal gehört.
Hast du schon mal gehört? In der Vorbereitung.
Nein, habe ich schon mal gehört.
Wir sind eine Mieternation. Im Jahr 2022 lebten der Europäischen Statistikbehörde zufolge 47% der deutschen Haushalte in den eigenen vier Wänden, die anderen knapp 53% zur Miete. In keinem anderen Land in der EU gibt es so wenige Wohneigentümer wie in Deutschland.
Ich habe Mieternation wirklich, glaube ich, schon mal gehört. Mich wundert sogar eher, dass die Zahl so gering ist, 53%. Wenn ich so in meinem Umfeld gucke, sind alle MieterInnen. Fast alle.
Ja, aber die haben aber auch alle noch ein Haus irgendwo in Brandenburg. Das ist ein Unterschied.
Ja.
Haben nur Brandenburg leer gekauft.
Vielleicht.
Ja, es erscheint eigentlich relativ stimmt. Also gefühlt hätte ich auch gedacht, so die Hälfte der Leute besitzt was? Was? Ja. So, hä? Stimmt. Ja, das ist schon relativ erstaunlich niedrig.
Aber auch 53% ist natürlich die Hälfte der Bevölkerung, die von Mieten und in vielen, vielen Orten zu hohen Mieten betroffen sind. Und dafür ist es doch recht verwunderlich, dass Mieten genau so viel Raum einnimmt. Ich wollte ein akustisches Signal, so, weißt du, so ganz wenig, so sollte das heißen. Wenig!
Du wolltest ein akustisches Raum Signal senden.
Ich wollte ein akustisches, es gibt, Mieten nimmt keinen Raum ein, wollte ich sagen.
Mit Mieten wird nicht so wahnsinnig viel gesprochen, aber wir reden doch immer wieder, also vor allem in Berlin, also ich glaube so Stadtpolitik ist das schon immer wieder Thema, Landespolitik immer wieder Thema. Es fehlt Wohnraum zum Beispiel, das ist immer wieder Thema. Die Ampelregierung hatte sich das selbst zum Ziel gesetzt, 400.000 Wohnungen im Jahr zu bauen. Es sind aber nur 290.000 pro Jahr geworden. Das sieht man in ganz vielen Baustellen und noch nicht gebauten Wohnungen und Häusern. Und die Mieten steigen. Das ist das andere Problem. Also wir haben zu wenig Wohnraum. Es fehlt Wohnraum und die Mieten steigen. Zwischen 23 und 24 sind die Mieten in Deutschland um 4,7% gestiegen. In Berlin sogar um 8,5%.
Aber nichts, das klingt so, okay, ist halt ein bisschen Inflation, ne? Aber in den letzten Jahrzehnten, in dem ich zum Beispiel in Berlin wohne, haben sich die Mieten in manchen Kiezen verdoppelt.
Ja.
Im Schnitt 30-50% gewachsen. Und ich glaube, jeder und jede kennt diese Geschichten von Leuten, die auf einmal doppelt so viel Miete zahlen oder wie auch immer.
Das ist der Vorteil des Alterns, Patrick, dass wir jetzt größere Referenzräume
für
uns entscheiden können und wählen können.
Ja. Eigentlich gibt es ein Mittel, das die Große Koalition damals eingeführt hat.
GroKo.
Die GroKo, nämlich die Mietpreisbremse.
Mhm. Der neue Mietpreis darf maximal 10% über der Durchschnittsmiete liegen, die in diesem Bereich quasi gilt. Wenn es drüber liegt, dann kannst du klagen, aber das ist das Problem. Du musst selber in Aktion treten, das ist wie mit der Gewährleistung. Das passiert nicht für dich, sondern du musst irgendwie dann was machen. Es ist nicht etwas, was automatisch greift, wo irgendwie dann der Staat irgendwie aktiv wird und sagt, Moment mal, das kann ja nicht stimmen. Und das ist natürlich erstmal nicht so niedrigschwellig, wie man das vielleicht gerne hätte bei sowas. Erstmal müssen Leute aktiv werden, die müssen da Anwälte einschalten, die müssen zum Mieterverein beispielsweise und müssen dann Gespräche führen. Das ist wahnsinnig zeitintensiv, das ist das eine.
Und
das
mutig
andere,
muss man sein.
Das andere ist, du musst mutig sein, weil du legst dich mit deinem Mieter an. So. Und darauf hat wirklich niemand Bock. Niemand möchte sich mit Vermietern streiten.
Wirklich nicht.
Im Zweifel halt eben am längeren Hebel sitzen.
München übrigens, die Stadt mit den höchsten Mieten in Deutschland.
Wer hätte es gedacht.
Ja, hat aber Tippitoppi-Expertinnen. Felicitas Sommer von der TU München hat zur Mietpreisbremse geforscht.
Ein Riesenproblem ist, dass die Mieter ja selbst verantwortlich die Mietpreisbremse ziehen müssen. Aber je mehr man in einer Zwangslage ist, wird man ja vielleicht davon absehen, sich mit seinem Vermieter anzulegen. Die Vermieter wiederum haben überhaupt nichts, was sie davon auffällt, die überhöhte Miete zu verlangen. Es wird ja nicht kontrolliert wie Falschparken oder so.
Also eine nicht repräsentative, ganz wichtig, Studie da herausgefunden, von 10.000 untersuchten Haushalten zahlen 25% zu viel Miete und nur 2,4% davon haben ihr Recht eingeklagt.
Wir haben auch hier in unserem Kolleginnenkreis in Köln eine Umfrage gemacht, nicht repräsentativ. Auch da gab es einen Fall eines Kollegen, der weiß, dass er zu viel Miete zahlt, aber der einfach sagt, dass wir wollen uns nicht mehr dem Vermieter anlegen. Und das ist ja auch völlig fein so. Interessant ist ja auch, dass die Mietpreisbremse ja, das sagt Felicitas Sommer ja auch, du verklagst deinen Vermieter und wenn du Recht bekommst, das heißt, der Vermieter eine rechtswidrige Miete von dir verlangt hat, dann zahlt er dir das einfach zurück, aber keine Strafe. Also der hat sozusagen ein Gesetz gebrochen, aber wird eigentlich gar nicht bestraft. Er muss einfach nur das zurückzahlen, was er widerrechtlich von dir abgezogen hat.
Als wäre es eigentlich nur völlig eine Ordnungswidrigkeit.
Ja, nee, nicht mal das. Selbst beim Falschparken muss ich 15 Euro bezahlen. Aber wenn ich jemanden die Miete abziehe, nix.
Das heißt,
keine Strafe.
Das heißt, Vermieter haben 0, gar keine Incentives, um sich anständig zu verhalten. Sie können halt einfach das Maximale versuchen. Wenn jemand dagegen klagt, schön, dann kann man irgendwie eingreifen und selbst dann musst du keine Strafe bezahlen. Das heißt, du hast quasi aus den Gewinnen, die du eh dadurch gemacht hast, musst du das zurückzahlen. Also du machst nicht mal einen Verlust. Das ist wirklich einfach maximal zahnlos.
Die Parteien haben in ihrem Wahlprogramm alle irgendwas zu Wohnungen geschrieben. Es ist halt kein so großes Wahlkampfthema. Mhm. Die SPD hat zum Beispiel eine WG-Garantie, die haben sie von den Jusos, also die haben das in ihrem Programm gehabt und haben das, die SPD hat das sozusagen übernommen, also von einer Jugendorganisation. Die sagt, ein WG-Zimmer darf nicht mehr als 400 Euro kosten. Mhm. Und wenn es doch mehr kostet, dann bezahlen wir es. Ich verstehe es nicht so richtig.
Das schreit nach Missbrauch.
Das schreit nach Missbrauch und das scheint nach Vermietersubventionen vor allem.
Ja, ja, eben, genau. Also auf jeden Fall. Also es sei denn, es ist irgendwie ein 300-Seiten-Gesetz, was das wirklich doppelt und dreifach absichert. Aber es klingt wieder nach einer weiteren Möglichkeit für Vermieter, noch mehr Geld zu verdienen.
Dass wir nämlich sehr klar sagen, auch die WG-Zimmer dürfen nicht mit Wucherpreisen belegt sein. Es muss eine Grenze geben von 400 Euro.
Was war das für ein Lied im Hintergrund?
Die XX, ich wollte gerade schon sagen. Ne? So, alle verwenden das. Das hat Olaf auch für sich entdeckt. 30 Jahre zu spät, aber immerhin.
Bewegend.
Die XX, ja.
Mhm. Mich hat es mitgenommen.
Mich hat es auch mitgenommen.
Friedrich Merz, beziehungsweise die CDU, hat auch ihre Vorstellung, wie sie gegen die explodierenden Mieten vorgehen wollen. Und das Rezept ist relativ einfach, hat man auch schon sehr oft gehört. Und es besteht aus drei Worten.
Bauen, bauen, bauen.
Wir müssen bauen, bauen, bauen. Und wir haben 400.000 Wohnungen zu wenig in Deutschland. Wir müssen allerdings auch die Migration begrenzen, denn 2 Millionen mehr Migranten in 3 Jahren belasten natürlich auch den Wohnungen.
So, das muss ich aber sofort abwürgen, weil irgendwie hat er es geschafft, vom Thema wieder zu Migration irgendwie zu kommen. Wenn man nämlich keine Antworten hat, das ist dann immer so das Go-To-Thema, dann muss man einfach in einem Nebensatz anfangen, Migration einzubauen und dann geht's schon los. Dann braucht man eigentlich gar nicht mehr weiter zuhören.
Also, zeigt auch die ganze Armut der Debatte, weil es ja 1000 Ideen gäbe, die man herbeifantasieren könnte gegen zu hohe Mieten. Man kann natürlich mehr bauen.
Das ist nicht mal die beste Lösung.
Es ist nicht mal die beste Lösung. Man könnte Flächen schaffen, die der Grundstücksspekulation entzogen sind, weil Grund ist eigentlich das, was Bauen ja teuer macht, mhm, über Erbpachtrecht oder sonst was. Es gibt 1000 Ideen, aber Friedrich Merz fällt ein. Migration.
Das sind die Migranten. Ja, ja, so einfach geht's. Mhm.
Die Grünen wollen auch die Mietpreisbremse verlängern, die im Übrigen 2025 ausläuft. Die Ampel wollte das eigentlich noch verlängern, aber dann kam ihr eigenes Ende ihnen zuvor. Die AfD sagt, Mietpreisbremse ist Quatsch. Sagen, sie wollen weg vom sozialistischen Wohnungsmarkt, was immer das auch heißen soll.
Planwirtschaft.
Ja, Planwirtschaft, in denen Leute 18 wollen Euro den Quadratmeter bezahlen. wir haben dieses Bauen, 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 du hast gerade schon gesagt, ist vielleicht gar nicht die beste Lösung, auch wenn es so simpel klingt. Es gibt einen Forscher hier in Berlin, André Holm heißt der, der sich verdient gemacht hat um vielerlei Mietdebatten. Und der sagt zu dem Thema Bauen, 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 was ganz überraschend ist.
In Berlin ist der Neubau sogar mehr als doppelt so teuer wie die durchschnittliche Bestandsmiete. Im Kern können wir in Städten wie Hamburg, wie Berlin, wie München, wie Frankfurt sogar sagen, der Neubau verteuert das Wohnen in den Städten auf zweifache Weise. Einmal mit der teuren Neubaumiete und dann mit der Miete, wenn wirklich so eine angeblichen Sickereffekte stattfinden, dass jemand in diesen Neubau auszieht und eine andere Wohnung freimacht. Durch die hohen Neuvermietungsmieten steigt gleich noch eine zweite Miete mit. Also du hast sozusagen nicht nur die Extremmiete im Neubau, sondern gleich noch eine hohe Wiedervermietungsmiete. Da und
logisch, haben wir ja vorhin ja auch gehört, als es um die Mietpreisbremse ging. Nämlich wir haben gesagt, die durchschnittliche, was da herangezogen wird als Mietpreisbremse, hat die durchschnittliche Miete, die da in diesem Bereich quasi gilt. Und wenn die Mieten überall teurer werden, dann steigt natürlich auch die Durchschnittsmiete. Das heißt, Mieten werden für alle, ergo, teurer. Das heißt, das Neubauen ist nicht unbedingt das Mittel, um das Problem zu lösen, der unbezahlbaren Mieten.
Und es wird heute häufig so getan, als wäre es auch so ein Entweder-Oder. Ne? Mietpreisbremse hat so sein Für und Wider, Bauen hat so sein Für und Wider, ist vielleicht nicht das Allheilmittel. Aber im parteipolitischen Spektrum scheint es so eine Polarisierung um diese beiden Themen zu geben. So wie die AfD sagt, wir brauchen einfach mehr Wohnungen, aber sonst keine Regeln. Felicitas Sommer, die wir schon am Anfang gehört haben, macht nochmal deutlich, dass das so einfach nicht ist eigentlich.
Es gibt eigentlich gar keinen Widerspruch zwischen Bauen und Mietpreisbremse, weil die Mietpreisbremse ja eigentlich ein Anreiz ist, neu zu bauen, weil man dadurch nicht mehr jede Miete verlangen kann und Mietwucher verlangen kann bei einer alten Wohnung mit dem Teppichboden aus den 80ern oder so und Schimmel an der Wand. Wenn man dafür nicht alles verlangen kann, dann ist der Anreiz vielleicht höher, Neubau zu investieren als ohne die Mietpreisbremse.
Kommen wir zum nächsten Thema, Patrick. 2023 wurden 938 Mädchen und Frauen Opfer eines versuchten oder vollendeten Tötungsdeliktes. Der Anteil der weiblichen Opfer von Tötungsdelikten im Kontext von Paarbeziehungen liegt bei 80,6%. Insgesamt wurden 360 Mädchen und Frauen 2023 getötet. Damit wird in Deutschland fast jeden Tag eine Frau ermordet, nur weil sie eine Frau ist. Femizid nennt man das.
Femizide, die Gewalt gegen 50% der Bevölkerung, spielt aber ja nicht nur im Wahlkampf keine Rolle, sondern auch in der sonstigen Debatte ziemlich wenig. Trotzdem haben sich die meisten Spitzenkandidatinnen dazu geäußert.
Fast jeden Tag wird in Deutschland eine Frau getötet, weil sie eine Frau ist. Man muss erst mal schlucken, wenn man diese Zahl hört.
Jede Stunde werden in Deutschland mehr als 14 Frauen Opfer von häuslicher Gewalt. Alle 48 Stunden tötet ein Mann seine aktuelle oder ehemalige Partnerin.
Wir müssen Frauen besser vor Gewalt schützen. Es ist unerträglich, dass alle 4 Minuten in Deutschland
Nancy Faeser ist das,
Opfer von häuslicher Gewalt wird. Niemand sollte sich schämen, Opfer von Gewalt geworden zu sein. Die Schuld liegt nie beim Opfer, sondern immer beim Täter.
Und wir müssen leider feststellen, ich weiß, das wollen Sie jetzt nicht hören, aber dass die ungesteuerte und ungezügelte Massenzuwanderung dazu beiträgt und nicht nur korreliert, kann jeder von Ihnen an der Belegung der Frauenhäuser sehen. Da gibt es jedes Jahr, können Sie auch auf den Rängen, liebe Zuschauer, prüfen Sie das nach, glauben Sie mir nicht. Schauen Sie in die Belegungsstatistiken von Frauenhäusern und Sie sehen, wer dort vornehmlich ist.
Also, wir haben gerade gehört in der Reihenfolge Friedrich Merz, Robert Habeck, Nancy Faeser von der SPD-Innenministerin und am Ende Nicole Höst von der AfD. Und was dabei auffällt bei all diesen Statements, wenn Leute sehr betröppelt und aufrichtig in die Kamera gucken, nämlich, dass es sich dann oft um bestimmte Aktionstage handelt. Und hierüber hat auch unsere Kollegin Talita mit Silvia Haller gesprochen. Silvia Haller ist Leiterin des Fachausschusses Gewalt gegen Frauen beenden und Vorstand im Frauenrat. Und sie sagt Folgendes.
Also was wir erleben, ist schon immer eine große Solidarität in Worten und auch gerne bei Aktionstagen wie dem 8. März, dem feministischen Kampftag oder 25.11. Tag gegen Gewalt an Frauen, eine große, breite Öffentlichkeit, die sich dann hinstellt von PolitikerInnen über Prominente und sagen, Gewalt gegen Frauen geht gar nicht oder irgendwelche Hilfsangebote in die Kamera halten. Und das ist natürlich auch alles schön und gut, aber Gewalt gegen Frauen passiert jeden Tag. Und es kann nicht sein, dass wir nur an bestimmten Tagen diesen Augenmerk darauf legen.
Und dass die AfD gerade, wenn es Menschen, die vielleicht zugewandert sind oder deren Großeltern mal zugewandert sind, betrifft, dann nur das thematisiert, zeigt ja auch, dass sie kein wirkliches Interesse an diesem Thema haben. Nee. Zeigt aber natürlich auch, dass es auch ein Wahrnehmungsthema ist natürlich, dass sagen jeden Tag oder jeden zweiten, je nach Studie, je nach Perspektive, kommt eine Frau ums Leben oder es wird Opfer von Gewalt durch ihren Partner. Dass, obwohl das viel häufiger stattfindet, viel weniger Raum in der Öffentlichkeit einnimmt, weil es vielleicht nicht so, ja, warum eigentlich? Warum eigentlich? Fällt mir nicht mal was ein. Warum? Nimmt es weniger Raum ein? Also wir haben jetzt sozusagen Attentate in München, in Aschaffenburg. Wir haben Sondersendungen, Brennpunkte. Warum fällt es uns so schwer, sozusagen das Alltägliche zu thematisieren?
Ich glaube, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass es schwerer ist, da zu polarisieren. Wir haben ja darüber geredet, es ist Wahlkampf. Leute suchen sich irgendwie Themen aus, bei denen sie gegenüber anderen irgendwie hervorstechen können, Argumente dafür bringen, warum sollte man uns wählen. Und ich glaube, bei so einem Thema wie Femizide ist das einfach kein besonders beliebtes Wahlkampfthema, weil du dich damit nicht wirklich verdient machen kannst. Weil irgendwie, glaube ich, am Ende alle sagen würden, ja, stimmt, zu viele Frauen sterben, wir sind dagegen. Und dann natürlich haben wir gesehen gerade, was dann passiert. Einige nutzen das wiederum, um ein anderes Thema aufzumachen. Die AfD hat das dann irgendwie nicht ausgehalten. Die hält ja kaum, also oft einfach nur einen halben Satz aus, bevor es wieder zu den Migranten geht. So wie Friedrich Merz vorhin das auch nur einen halben Satz ausgehalten hat. Ich glaube, das ist das Problem, dass es ganz schwierig ist, da zu polarisieren. Und das ist natürlich das Tragische daran, weil sich eigentlich bei solchen Themen alle einig sein sollten, dass 360 Frauen 2023 360 Frauen zu viel sind. Und dass man da natürlich viel lauter und viel aktiver was gegen machen muss.
Erste Schritte sind jetzt ja auch getan worden. Das Gewalthilfegesetz wurde im Bundestag verabschiedet, noch sozusagen vom alten Bundestag. Wie es damit weitergeht, sehen wir nach der Bundestagswahl. Was und ob die Koalition, die neu gegründete, dann weitere Schritte erwägt.
Es ist nicht so, dass gar nichts passiert, aber es passiert aus unserer Sicht auf jeden Fall zu wenig. Und eben gerade bei solchen Geschichten wie einem Kanzlerduell oder bei anderen Veranstaltungen, wo KanzlerkandidatInnen oder SpitzenkandidatInnen befragt werden, wird dieses Thema entweder gar nicht beleuchtet oder eben auch gerne dann exotisiert und kulturalisiert. Also gerade Parteien, die dem rechten Spektrum oder rechteren Spektrum zuzuordnen sind, holen das Thema gerne auf die Agenda, wenn sie damit Migrationspolitik machen können oder eben dann auch das Thema Gewalt gegen Frauen in eine bestimmte Ecke drängen können. Und das entspricht eben auch überhaupt nicht der Realität.
Patrick. Nach dem Schwimmbad ist vor der Ostpolitik oder so. Sag mal.
Mir ist etwas passiert, was mir eigentlich nie passiert. Nämlich, ich habe Ostdeutschland vergessen.
Ja, hast du?
Ja.
Und hast du Ostdeutschland vergessen?
Ja, ich habe selber gar nicht so richtig dran gedacht. Und dann gibt es ja diese Seite zweitstimme.org, die...
Sehr gute Seite.
Sehr gute Seite, die aber paradoxerweise vor allem ja wegen der Erststimme aufgerufen wird, weil Leute wissen wollen, in meinem Wahlkreis, wer gewinnt denn da eigentlich die Erststimme?
Ja.
Das Direktmandat. Weiß ich auch nicht, warum die Zweitstimme heißt. Aber egal. Es ist auf jeden Fall eine Seite von irgendeinem Politprof, der Umfragen, Modulierungen und all das zusammenrechnet und sagt, so könnte die Wahl aussehen, in der Spannbreite sind die Ergebnisse gerade. Und da gibt es eine Karte, die zeigt die projizierten Ergebnisse für die Erststimme. Mhm. Also so muss es nicht kommen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es ungefähr in der Range ist, relativ hoch. Und die ist natürlich farblich, die ist eingefärbt, je nach Parteipräferenz. Sehr viel schwarz, bisschen rot oben im Norden, in Friesland, Hannover. Und ganz Ostdeutschland ist blau. Ganz blau. Ganz Ostdeutschland, ganz blau. Jeder einzelne Wahlkreis in dieser Projektion, ob es so kommt, das werden wir in wenigen Stunden wissen. Jeder einzelne Wahlkreis ist dort blau, außer mittlerweile hat sich Leipzig offensichtlich verfärbt.
Ein kleiner Ballungs.
Und in Berlin holt nach dieser Projektion auch die Linkspartei, die SPD und die CDU und Direktmandate. Aber jede einzelne andere Wahlkreis in Ostdeutschland außer Leipzig ist blau. Und da habe ich gedacht, oh, stimmt, niemand spricht über den Osten. Und ich würde jetzt und hier mit dir um 5 € wetten, dass sich das am 24. ändert. Weil so oder so ähnlich wird es wahrscheinlich aussehen, nämlich dass die AfD extrem viele Mandate holt. Die Motivlage dahinter ist komplex. Und dann, wenn alle über Ostdeutschland reden, darüber, dass die Ossis alle so recht sind oder so dumm oder was auch immer oder beides. Aber bis hierhin redet ja auch niemand über sie. Und da kann man ja schon den Eindruck bekommen, ja, es hilft ja vielleicht auch nur, wenn man AfD wählt, dann reden die Leute wenigstens mal darüber. Ist natürlich Quatsch, aber das ist ja ein Argument, das vorkommt. Und ich mich schon sehr wundere, dass das so gar nicht vorkommt.
Dass man gar nicht über den Osten spricht.
Klar. Ja, dass man einfach gar nicht.
Ja, am Ende, wenn es um die Diagnose geht, stolpert irgendjemand auf diese Website auch und sieht, Moment mal, das war schon die ganze Zeit so, dass das hell bis tiefblau ist im Osten. Und dann redet man drüber und sagt, warum ist das denn jetzt so? Warum haben wir jetzt plötzlich die AfD an der Nase?
Und das ist sozusagen ja eine Dimension, aber über all die anderen Dimensionen von Ungleichheit spricht ja keiner. Ne? Leute verdienen 20% weniger. In Westdeutschland erbt jeder vierte beträchtliches Vermögen, in Ostdeutschland fast keiner. Es gibt keine oder kaum ostdeutsche Chefredakteure in westdeutschen Medien. Mhm. All die Medien, die wir auch hier immer zitieren, Spiegel, Zeit, nobody cares in Ostdeutschland. Liest keiner. Aber warum auch? Schreiben ja auch nicht darüber, außer wenn irgendwann mal ein Ossi vor eine ZDF-Kamera läuft, dann macht der Spiegel wieder
einen verächtlichen Cover. Die Zeit hat doch ein Zeit-im-Osten-Buch.
Das stimmt. Trotzdem hat die Zeit nur irgendwie so 8000 Abos oder so in Westdeutschland, in Ostdeutschland. Das heißt, es lesen dann nur die Wessis die Artikel in Zeit im Osten. oder so Ossis, die halt in den Städten wohnen, wie wir.
Ja.
Also wie ich, nicht wie du. Das Thema Osten kommt kaum vor, manchmal aber schon. Sepp Müller, klingt wie ein Fußballer.
Klingt wie ein Fußballer, klingt wie ein Fußballfunktionär.
Fraktionsvize der Union.
Das ist eine Art Fußballfunktionär.
Das ist im Grunde ist es Fußballfunktionär. die Mannschaft zusammenhalten und so Sachen werden da ja gesagt.
Mhm.
Der hat sich geäußert zu der Frage, ob es eigentlich noch einen Ostbeauftragten geben soll. Bislang gibt es ihn nämlich.
Ich ahne Schlimmes.
Wir brauchen keinen Reiseonkel, wir brauchen jemanden, der sich für Ostdeutschland einsetzt und wir brauchen keinen Jammer-Ossi, sondern der nach vorne schaut. Deswegen bin ich der Überzeugung, dass wir keinen Ostbeauftragten mehr benötigen.
Hä? Das verstehe ich jetzt nicht so richtig.
Ich verstehe es auch
nicht. Er sagt, wir brauchen keinen Jammer-Ossi. Ja, okay, Leute, die jammern, sind nur scheiße.
Das ist auch so ein Wessi-Begriff, ne?
Ja, muss man dann sagen. Sondern jemanden, der nach vorne schaut. Also braucht man doch vielleicht einen Ostbeauftragten, der eben nach vorne schaut. Aber wie kommt er auf das Ergebnis, dass er keinen Ostbeauftragten braucht?
Der Schluss von dem, was er sagt, ist, ja, jemand, der sich um der Ostbeauftragte ist, der muss ja jammern oder ein Reiseonkel sein. Der kann ja nicht nach vorne gucken.
Ja, ein Reiseonkel heißt, sich eine Stunde in die ICE setzen oder was. Und dann bist du schon der Reiseonkel.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so ein DDR-Begriff, weil du durftest als, wenn du alt warst, Rentner warst, dann durftest du ja in den Westen ausreisen, weil dann hattest du deine ganze Familie im Osten und hast eh nicht mehr gearbeitet, ist auch egal, wenn du drüben bleibst. Und ich glaube, daher kommt sozusagen dieser Reiseonkel-Begriff.
Das sitzt das sitzt tief, das muss ja tief sitzen.
Das muss wirklich, wirklich tief sitzen.
Ergo ist auch, gibt es keinen Ostdeutschland-Bezug im Programm der CDU.
Auf jeden Fall nicht bei der AfD. Bei der CDU bin ich mir nicht so ganz sicher, ob es nicht.
Aber Patrick, irgendwo steht in unserem Skript, das hart gefact-checkt worden
okay, ist. Okay, dann stimmt's. Dann stimmt's. Eine große Rolle spielt es in allen Programmen nicht. Bei der AfD auf jeden Fall kommt es gar nicht vor. Bei der CDU vielleicht auch nicht. Und ich halte das tatsächlich für einen großen, großen Fehler. Es sind immer ein Fünftel der Bevölkerung in diesem Land.
Ja.
Und Ostdeutschland ist ja auch ein bisschen sowas wie ein Laboratorium. Viele Probleme, die wir überall im Land haben, nicht nur die AfD, kommen hier geballt und vielleicht ein bisschen früher vor. Der demografische Wandel ist stärker, weil natürlich viele Junge weggegangen sind, gerade viele junge, gut ausgebildete Frauen. Deswegen ist der Fachkräftemangel größer, die Ungleichheit ist größer, die Landflucht, die Schwimmbäder, es gibt weniger Schwimmbäder, weil die Kommunen noch blanker sind als in Westdeutschland. Das heißt, alles das kann man da schon sehen und man könnte da eine ganze Menge lernen, wie man das besser macht. Aber wenn man da gar nicht hinguckt im Wahlkampf, dann wird natürlich auch wenig besser.
In Deutschland, Patrick, gibt es jährlich 100.000 Schwangerschaftsabbrüche. Jede fünfte Person, die schwanger werden kann, treibt in ihrem Leben einmal ab. Aber abzutreiben ist in Deutschland illegal. Das steht so im Paragraph 218 StGB. Ich finde mal StGB sagen wir mal einfach. Ich finde, das ist die beste Abkürzung in Deutschland.
Weil du dann gleich so wirkst, als wärst du eine Juristin.
Ich mache es offiziell. Ich finde, StGB ist wirklich die beste Abkürzung, die es in Deutschland gibt.
Besser als MFG?
Oh, scheiße, hast du jetzt gerade einen wunden Punkt erwischt. Nee. Ich zieh's zurück. StGB ist die zweitbeste Abkürzung, die es in Deutschland gibt. Also, Schwangerschaftsabbrüche oder abzutreiben ist in Deutschland illegal. Aber warum kann dann in Deutschland trotzdem abgetrieben werden, wenn das strafbar ist? Da sollten wir mal ganz kurz im Detail zu sprechen, weil es da eben viele Missverständnisse gibt.
Die meisten der in Deutschland durchgeführten Schwangerschaftsabbrüche führen nach Beratungsregel statt. Also du musst dich beraten lassen. Und laut dieser Regel bleibt der Schwangerschaftsabbruch straffrei, wenn er 12 Wochen, also vor 12 Wochen beginnt, ungefähr 3. Monat, die schwangere Person sich an eine staatlich anerkannte Stelle gewendet hat und dort beraten wurde, die Beratung mindestens 3 Kalendertage her ist, also ein bisschen Bedenkzeit hat und der Abbruch von einem Arzt, einer Ärztin durchgeführt wird, der die nicht die Beratung durchgeführt hat und nicht dafür geworben hat. Ist ja auch so ein Ding.
Stimmt, darf dafür nicht werben. Sind natürlich sehr viele verschiedene Stationen, die eine Person, die abtreiben möchte, erstmal durchgehen muss. Also du musst dich beraten lassen, du musst da eine Stelle finden, du musst den Mut aufbringen, vielleicht auch darüber mit jemandem zu sprechen, also zumindest diesen Beratungswillen auch irgendwie haben. Und du musst, das ist quasi dir auferlegt, du musst 3 Tage lang drüber nachdenken. Das ist auch irgendwie so eine seltsame Zahl ja auch einfach. Einfach 3 Tage. Du musst 3 Tage lang drüber nachdenken.
Als wäre es direkt der Bibel entnommen, finde ich, klingt das.
Ja, genau.
Wenn du drei Tage sollst du bedenken.
Und nach 3 Tagen
Gott zu schenken.
Der Bedenkezeit, da kannst du dann tatsächlich dann die finale Entscheidung treffen, ob du dann irgendwie die Schwangerschaft abbrechen möchtest oder eben nicht.
Und es ist ja auch immer noch, wenn du StGB die zweitschönste Abkürzung in der deutschen Sprache nennst, das klingt ja schon wie Strafe, heißt ja auch Strafgesetzbuch, aber es klingt ja auch, wenn man einen Schwangerschaftsabbruch durchführen möchte, als würde man bestraft werden oder als sei es immer noch illegal. Es ist ja damit auch mit einem Stigma versehen. Es ist ja drückt ja eine Haltung der Gesellschaft zu einem Thema aus, dass es überhaupt im Strafgesetzbuch drin steht.
Ja.
Und deswegen wollen viele das abschaffen, diesen 218 Paragraphen im Strafgesetzbuch. Und es sah ja lange auch so aus, als würde es tatsächlich ein Thema in diesem Wahlkampf werden. Ist es dann aber nicht.
Unsere Kollegin Paula hat mit Laura Hessel gesprochen von Talk Abortion. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die eben nötige Informationen über den Vorgang von Schwangerschaftsabbrüchen, die Methoden sowie die Rechtslage in Deutschland bietet. Sie wollen einen Gegenentwurf zum Stigma, das du gerade thematisiert hast, Patrick, und um das Thema.
Wir haben aber auch eine immer schlechter werdende Versorgungslage in Deutschland. Also wir haben innerhalb der letzten 20 Jahre die Hälfte an Ärztinnen verloren, die Abbrüche durchführen. Und gerade im Süden von Deutschland, also in Baden-Württemberg und vor allem in Bayern, bedeutet das einfach, dass Leute enorm lange Wege auf sich nehmen müssen, um überhaupt zu einer vernünftigen Versorgung zu kommen. Und gleichzeitig macht eine Kriminalisierung den Zugang auch auf der Ebene schwerer, dass es nicht als Gesundheitsleistung zählt. Das bedeutet, es kann nicht von der Krankenkasse übernommen werden. Es wird vom Bundesland übernommen, wenn Leute unter einem gewissen Satz verdienen.
Also ich finde ein paar bemerkenswerte Punkte, die sie da genannt hat. Zum einen die Hälfte an Ärzten verloren, die Abbrüche durchführen in den letzten 20 Jahren. Was zum Effekt hat, dass das hier passiert in Deutschland, im vergleichsweise kleinen Land, was in den USA auf einer noch viel größeren Skala nämlich passiert, dass da Leute, Menschen, die irgendwie einen Abbruch irgendwie durchführen müssen, mehrere hunderte Kilometer irgendwie auf sich nehmen müssen, um in einem Bereich irgendwie in eine Ecke zu kommen, wo das noch möglich ist, dass das in Deutschland tatsächlich noch auch passieren kann, finde ich schon bemerkenswert, dass es eben diese enorm langen Wege gibt. Kurz nach dem Ampelbruch, wir haben es vorhin thematisiert, legten Abgeordnete von Grünen, der SPD und Linken einen Gesetzentwurf vor, der die Strafbarkeit von Schwangerschaftsabbrüchen in der Frühschwangerschaft, also die ersten 12 Wochen, aufheben sollte. Der Gruppenantrag von 328 Abgeordneten. Wir haben Laura Hesse auch gefragt, was eine Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen denn eigentlich überhaupt bringen würde.
Also mit einer Legalisierung hätten wir die Möglichkeit der Kostenübernahme durch die Krankenkasse. Die Versorgungslage in Deutschland würde sich sehr wahrscheinlich verbessern. Und es würde auch einfach ein Zeichen gegen die Stigmatisierung von Schwangerschaftsabbrüchen für die ungewollt Schwangeren setzen.
Vielleicht noch eingangs nochmal dazu. Jeder Schwangerschaftsabbruch, eine Abtreibung, kostet aktuell bis zu 500 Euro, die man oft selbst bezahlen muss. Also auch da nochmal ein Punkt, warum eben diese Entkriminalisierung wichtig ist, weil das sehr, sehr teuer ist für viele Menschen, die eh schon eben an der Armutsgrenze beispielsweise sind, wo sie diese 500 Euro einfach nicht aufbringen können. Also wir haben bei der SPD, da haben wir Carmen Wegge, sie ist Mitglied des Bundestags und sie wollen nur eine Entkriminalisierung.
Wir schlagen eine reine Entkriminalisierung der Frau vor. Wir wollen eine Entkriminalisierung von Ärztinnen beim Schwangerschaftsabbruch bis zur 12. Woche. Wir wollen die praxisferne Wartefrist von 3 Tagen zwischen Beratung und Abbruch streichen. Ansonsten bleibt alles gleich. Der Abbruch nach der 12. Woche bleibt strafbar.
Die CDU, da mit Friedrich Merz, sagt, die aktuelle Regelung sei ja eigentlich ausreichend. Frauen seien straffrei und haben die Möglichkeit zur Abtreibung. Und die einzigen Ermittlungen wegen Paragraph 218 sind ja eigentlich gegen Männer.
Wie stehen Sie zu Schwangerschaftsabbrüchen?
Wir haben vor über 30 Jahren in Deutschland eine Neuregelung gefunden. Es gibt dazu 2 große, sehr umfassende Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes, die den Gesetzgeber auch verpflichtet haben, werdendes Leben genauso zu schützen wie das Leben, so steht es in unserem Grundgesetz. Ich finde, wir sollten bei dem Kompromiss, den wir seit 30 Jahren in Deutschland haben, der das Land auch befriedet hat, bleiben.
Genau, also wir haben diese 2 Lager, Patrick, die du gesagt hast. Zum einen die Entkriminalisierung, da haben wir gerade von der SPD gehört. Die Grüne sind da auch auf der Seite. Und dann haben wir die, die sagen, die aktuelle Regelung ist ausreichend. Das sagt die CDU, das sagt aber auch die AfD, wie Beatrice von Storch beispielsweise. Die sagt, Kompromisse beibehalten. Die sind zufrieden mit der aktuellen rechtlichen Situation. Die Parteien allerdings repräsentieren hier gar nicht unbedingt das Spektrum, das wir in der Bevölkerung finden, sagt eben auch Laura Hesse. Bei der Bundestagswahl macht das aber wohl keinen Unterschied.
Ich glaube, wir sehen an den Zahlen aktuell, dass es einfach nicht wahlentscheidend ist. Also wir haben Umfragen, die zeigen, dass 75-80% der Leute in dass 75-80% der Menschen in Deutschland für die Legalisierung von einem Schwangerschaftsabbruch sind. In der Umfrage haben sich auch von Menschen, die gesagt haben, sie würden bei der Bundestagswahl die CDU oder die AfD wählen, über 50% für eine Entkriminalisierung ausgesprochen.
Ist paradox, aber irgendwie ergibt es natürlich Sinn. Die Zustimmung ist so groß in der Bevölkerung, dass es kein Thema in der Politik ist, weil es keine Differenz ausmacht. Schon interessant. Sozusagen zu Tode gesiegt, könnte man sagen, hat sich das Thema.
Genau, es lohnt sich nicht, das Ding nochmal zu debattieren. Weil am Ende sind ja alle so, ja, ist okay.
Auch interessant im Übrigen, weil es gibt ja Themen in dieser Gesellschaft, die hohe Zustimmungswerte haben, die aber nicht bei 80% liegen wie bei diesem Thema, wo man immer sagt, der Wille des Volkes will es so. Gerade beim Thema Migration wird ja immer so eine Dringlichkeit aufgebaut. Mit dem Argument, die Leute wollen das. Hier gibt es auch ein Thema, das wollen Leute, das sehr viel weniger für Differenz und Polarisierung in dieser Gesellschaft sorgt. Aber da ist es dann alles plötzlich nicht mehr so drängend, nur weil das Volk es will.
Ja, nicht mehr so drängend, aber halt eben, glaube ich, wichtig, dass das trotzdem passiert, bei diesem Thema vor allem. Ich finde auch, da bin ich vielleicht auch ein bisschen extremer als die gemeinen Positionen, die man dazu hört. Ich finde, dass wir da überhaupt einfach nichts zu sagen haben bei dem Punkt. Also dass das überhaupt auch nicht rechtlich festgelegt, diese 12 Wochen finde ich auch vergleichsweise arbiträr, weil ich mir denke, da schaffen wir auch wieder eine Situation, die es oft gar nicht gibt. Also wenn wir diese 12-Wochen-Regel aufbrechen würden, fangen jetzt nicht Frauen links, rechts an, im 6., 7., 8. Schwangerschaftsmonat ihre Kinder abzutreiben. Das ist einfach irgendwie so völlig willkürlich, finde ich, dass wir solche Gesetze drin haben, die Dinge kriminalisieren, die so auch nicht stattfinden werden. Das ist wie in den USA oft mit diesen Transgender-Gesetzen, die eingeführt werden, um eigentlich nur Transgender-People zu diskriminieren und damit Probleme schaffen, die es eigentlich in der Realität gar nicht wirklich gibt, weil es ein so, so kleiner Teil der Bevölkerung ist, den das betrifft. Also unnötige Gräuel gegenüber Menschen, denen wir das irgendwie überhaupt nicht antun müssen. Und deswegen finde ich auch diese Debatte hier einfach völlig, völlig irre, dass wir da auch noch das diskutieren müssen. Ich finde, wenn sich da alle einig sind, sollen sich mal zusammenraffen und das Ding erledigen.
Das letzte Thema in unserer Reihe, die großen 8 Themen, die in diesem Wahlkampf nicht besprochen werden, ist so wenig besprochen, dass man sich wundert, dass es das überhaupt gibt, nämlich Einsamkeit.
Einsamkeit, ja. Fast 60% der 16- bis 23-Jährigen fühlen sich oft oder immer allein und 26% empfinden, dass sie selten echte Nähe zu anderen Menschen haben. Und viele junge Menschen kämpfen eben zudem mit ihren Ängsten und Sorgen in Isolation, also alleine, ein Umstand, der auch Auswirkungen auf die Demokratie hat. Einsamkeit ist so ein unsexy Thema, würde ich sagen. Da würde niemand freiwillig wahrscheinlich da irgendwie so ein Plakat machen. Und dann steht
für gegen weniger Einsamkeit.
Ja, so. Also ja. Friedrich Merz wird jetzt nicht plakatisieren, damit du nicht einsam bist. Wähle Merz.
Schön wär's aber.
Schön wär's. Wäre auch glaubwürdig, natürlich.
Der Großvater.
Aber ja, ist ein wichtiges Thema, was eben nicht so sehr thematisiert wird. Einsamkeit, ich finde, das kommt ja irgendwie, ist ganz eigentlich bezeichnend, dass das unser letztes Thema ist, weil ich eigentlich mit allen Punkten irgendwie so ein bisschen was zu tun hat. Vor allem eben auch, als wir vorhin über Schwimmbäder gesprochen haben.
Im Schwimmbad ist man nie einsam.
Im Schwimmbad ist man nie einsam. Also man ist da nicht alleine und man ist da auch nicht einsam. Und ich finde, dass wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass wir eben diese Infrastruktur brauchen, die soziale Infrastruktur. Das in einem Vorgespräch hast du es schöner gesagt. Da hast du nämlich gesagt, Brücken für die einfachen Leute. Dass wir diese Brücken tatsächlich brauchen. Einer der Gründe, warum das wichtig ist, dass was thematisiert wird.
Es ist nicht so ein richtiges sexy Thema. Und es wirkt halt sowas wie so ganz was ganz Persönliches. Aber das Private ist ja politisch, wie wir wissen. Und deshalb hat Einsamkeit natürlich auch was damit zu tun, wie eine Demokratie oder eine Gesellschaft funktioniert. Und das haben wir ja auch Melanie Weiser gefragt. Die arbeitet beim Think Tank, das Progressive Zentrum, und hat sich mit dem Thema Demokratie, resiliente Demokratie, also widerstandsfähige Demokratie, beschäftigt. Und das hat überraschenderweise relativ viel mit Einsamkeit zu tun.
Sondern wir haben eine Korrelation festgestellt zwischen Einsamkeit bei jungen Menschen und zum Beispiel der Billigung politischer Gewalt oder dem Glauben an Verschwörungstheorien oder dem Glauben an dem Nachhängen von autoritären Einstellungen. Also zum Beispiel haben wir herausgefunden, dass junge Menschen, die einsam sind, eher der Frage zustimmen, dass es okay ist, wenn die Gewalt gegenüber Politikerinnen und Politikern häufiger, der Wut gegenüber Politikerinnen und Politiker häufig in Gewalt umschlägt.
Im Grunde völlig naheliegend. Jetzt, wo sie es gesagt hat, vorher habe ich da nicht so drüber nachgedacht. Klar, wenn du dich einsam fühlst, fühlst du dich fremder der Gesellschaft, befürwortest eher Gewalt, befürwortest auch eher radikale Politikansätze gegen Minderheiten. Einfach weil du dich irgendwie fremd in dieser Gesellschaft fühlst, eigentlich völlig naheliegend. Und trotzdem ist Einsamkeit nicht so richtig ein politisches Thema.
Ja, und ich glaube, es hängt ja auch mit Männlichkeit beispielsweise zusammen. Also
absolut,
wir reden ja auch häufig auch darüber, wenn wir uns die ganzen Anschläge und so weiter anschauen, warum sind es denn eigentlich immer nur Männer? Also gibt es ganz, ganz wenige Attentäter oder Amokläufer, die Frauen sind. Da ist nämlich anständig, da Amokläufer zu sagen und das nicht zu gendern, weil es sind tatsächlich oft
keine
weiblichen Amokläufer. Und diese Korrelation ist wichtig, weil es natürlich auch eine Frage von, gesellschaftlicher Sicherheit auch ist. Auch die Frage von, wie funktioniert Gesellschaft, wie funktioniert eine gesunde Gesellschaft und was kann man tun, damit diese Gesellschaft eben gesund ist. Und Einsamkeit, darunter subsumiert sich das halt alles irgendwie.
In den Parteiprogrammen spielt Einsamkeit eine Rolle, kann man ja einfach suchen, Steuerung F. Allerdings immer nur, wenn es um alte Leute geht. Ist auch wichtig. Das gibt es auch manchmal im politischen Diskurs, dass wir darüber reden. Alte Leute fühlen sich auch oft einsam, gerade wenn die sozialen Netzwerke auseinanderbrechen, weil Leute sterben, weil sie nicht mehr arbeiten gehen, weil sie nicht mehr so mobil sind. Aber nur diese Art der Einsamkeit spielt eine Rolle. Statistisch gesehen allerdings fühlen junge Leute sich viel einsamer als alte. Natürlich auch, weil sozusagen soziale Gruppen viel wichtiger sind für Leute in den 20ern. Das ist ja sozialpsychologisch ziemlich klar belegt. In den 20ern sind dir Freundschaften, neue Leute kennenlernen, natürlich viel, viel wichtiger, als wenn du schon sehr alt bist und auch immer noch Leute und Familie um dich herum hast. Und diese jungen Leute genau geht es aber in der Politik eigentlich nie.
Genau, die werden nicht angesprochen oder wenig angesprochen. Auch ein weiterer Grund, sich einsam zu fühlen. Das Gefühl zu haben, nämlich, dass über deine Zukunft da überhaupt nicht gesprochen wird. Also stell dir vor, Patrick, du gehst jeden Freitag demonstrieren gegen die Klimakrise und da passiert einfach nichts. Wird man einsam.
Ja, so ist das einfach. Was würde ich da wohl denken? Oder du darfst über Jahre nicht in die Schule gehen, zwischen 16 und 18 fast, weil die Politik entschieden hat, dass sie anders die Pandemie nicht in den Griff bekommt. Kann man als sinnvolle Maßnahme oder nicht, aber ist auf jeden Fall mega belastend mit 16, die ganze Zeit bei Mutti und Fadi abzuhängen. Ja. Da würde ich mich auch einsam fühlen. Da würde ich mich auch radikalisieren.
Ja, junge Leute müssen das eben oft schultern. Und da kommt jetzt nämlich ein ganz interessanter Plot-Twist, Patrick. Die AfD sagt, Achtung, Einsamkeit selbst kommt in dem Programm der AfD gar nicht vor. Gleichzeitig ist aber die AfD es, die mit ihrem Wahlkampf jungen Menschen oft am meisten das Gefühl gibt, gehört zu werden. Das sagt auch Melanie Weiser.
Die AfD hat erkannt, dass junge Menschen selten von anderen Parteien angesprochen werden und hat diese Lücke genutzt, weil sie schneller als alle anderen erkannt haben, dass junge Menschen die Zukunft unseres Systems sind, die Zukunft unseres Landes sind, die Zukunft unserer Gesellschaft sind und aktuell 13% ausmachen, aber das natürlich in Zukunft weiter ansteigen wird. Und sie haben erkannt, dass es sich deshalb lohnt, diese junge Zielgruppe schon früh anzusprechen. Und das tun sie zum Beispiel sehr erfolgreich auf TikTok, aber auch offline, indem sie sich aktiv in Schulen einbringen, indem sie auf junge Menschen zugehen. Sie haben den Vorteil, dass sie das online schneller erkannt haben, dass sie da seit mehreren Jahren schon aktiv sind, verglichen zu den anderen Parteien, die jetzt so langsam versuchen, auch aktiv zu werden, beziehungsweise so langsam es schaffen, da diese Lücke in gewisser Weise ein bisschen zu schließen.
Vielleicht sollte man an dieser Stelle nochmal sagen, jung und einsam zu sein, heißt natürlich nicht automatisch, dass man antidemokratisch wählt und dass man sich radikalisiert. Aber es gibt eben, wie wir gerade gehört haben, eben eine statistische Korrelation.
Was das Thema, glaube ich, abschließend zeigt, ist Themen, die wir verdrängen, die wir nicht gemeinsam thematisieren, zu der politische Parteien keine Lösung anbieten, zu denen Journalistinnen nichts zu sagen haben oder es nicht thematisieren, die besetzen am Ende die, die nichts Gutes im Schilde führen, die die Probleme auch nicht lösen wollen, aber die diese Themen sozusagen weaponizen, zur Waffe machen und auf die Leute richten. Zum Beispiel die AfD, die ja gegen die Einsamkeit nichts tut, aber die Einsamkeit eben als Thema benutzt. Oder die AfD, die natürlich gegen die Klimakrise nichts tut, aber sie eben als Waffe benutzt, gegen die anderen, um zu sagen, oh, hier werden die Energiekosten nur teurer. Deshalb ist es, glaube ich, ein Plädoyer, auch gerade hier nochmal bei der Einsamkeit, sich die Wundstellen anzugucken, die Schmerzstellen, alles das, was sozusagen wehtut in einer Gesellschaft, um es denen wegzunehmen, die keine Lösung dafür anzubieten haben.
Ja, auch Dinge, die vermeintlich klein erscheinen. Das ist, also über...
Wie Schwimmbäder.
Über Schwimmbäder möchte halt niemand reden, weil, naja, ist jetzt ein kleines Ding, so, was soll das jetzt bringen, da einen Wahlkampf zu machen? Und Einsamkeit ist so, klingt so abstrakt auch. Das ist so ein Ding von, wie redet man darüber auf eine angemessene Art und Weise? Aber eben genau, was du gerade gesagt hast, diese kleinen Stellen, diese Wundstellen, diese Dinge, die die Gesellschaft zum Ticken bringen, dass das Ding auch wirklich gut funktioniert, die sind wichtig und es lohnt sich, die anzugucken und auch zu thematisieren und damit quasi einen Wink in die Redaktion all der Sender, die Kanzlerduelle veranstalten in 4 Jahren, sich eben nicht nur durchs Dorf treiben zu lassen, durch eine Partei, die die Themen setzt und man läuft da quasi 3 Wochen lang hinterher, sondern einfach wirklich ganz gezielt zu gucken, weil diese Berichterstattung gibt es. Der NDR hat ja was über diesen Bademeister da gemacht mit dem Gedicht. Diese Arbeit wird schon gemacht. Es gibt auch guten Journalismus zu diesen Themen und all das ist auch erforscht. Das heißt, gibt Anlass, darüber zu sprechen und das zu thematisieren. Und ich würde mir wünschen, dass unsere Kanzlerkandidatinnen in den nächsten Jahren vielleicht sich öfter eben zu solchen konkreten Punkten äußern, dann kommen sie auch nicht in eine Falle, ins Allgemeine zu treten. Also irgendwie allgemeine Sachen zu sagen, wenn sie sich konkret äußern müssen zu ganz konkreten Dingen.
Abschließend, das war die letzte Folge Neuss vor der Wahl. Wie waren für dich die letzten 6 Wochen?
Puh, schwierig. Schwierig. Ich finde wirklich, also ich bin ganz entsetzt, ehrlicherweise, über die gesamte Medien. Eigentlich über alle Medien und wie sie über diesen Wahlkampf berichtet haben. Ich bin entsetzt, wie die AfD es geschafft hat, in den letzten 2-3 Wochen das Ding komplett im Griff zu halten mit ihrer Migrationsgeschichte, wie alle da hinterhergelaufen sind, wie jede einzelne Talkshow der Sondersendungen dazu gemacht hat, dieselben Nasen zum selben Thema befragt hat, die da unkritisch im Grunde genommen sich äußern durften, wie dieselben Sendungen dann auf Social Media und so Quotenerfolge vermelden. Du denkst, naja, gut, mit solchen einfachen Dingen kriegst du halt deine Quoten irgendwie erreicht. Und die es irgendwie nicht geschafft haben, ein differenzierteres Bild eben davon zu erzählen. Ein differenzierteres Bild auch von Deutschland zu erzählen, was dieses Land ist, was dieses Land sein kann. Und es eben nicht ein Isolationsland ist, was irgendwie die ganze Zeit nur drüber nachdenkt, wie kriegen wir möglichst viele Menschen an den Außengrenzen sofort zurückgewiesen. Und dass alle wirklich darauf reingefallen sind und alle das übernommen haben. Ich weiß, es ist ein kurzer Wahlkampf gewesen, finde ich schon ein bisschen deprimierend. Und ich finde diese alles, was so medial passiert ist, finde ich nicht schön, vor allem eben auch auf den Rücken der Schwächsten ausgetragen, muss man einfach sagen.
Was ich frappierend finde, ist das Perpetuum mobile der Aufmerksamkeit. Nämlich, dass die Öffentlich-Rechtlichen auch in all ihren Stellungnahmen sagen, ja, wir beschäftigen uns mit der Migration, weil es ist das wichtigste Thema. Mhm. Aber natürlich ist das wichtigste Thema für die Leute, wenn ich das jeden Tag thematisiere. Und das ist eben das Perpetuum mobile. Man führt dem immer wieder sozusagen Energie zu oder es dreht sich einfach immer weiter, weil ich es immer weiter thematisiere. Worüber sollen die Leute denn sonst nachdenken? Ne?
Ja.
Medien setzen ja auch irgendwie die Agenda. Und wenn ich einen Brennpunkt nach dem anderen, ein Kanzlerin-Duell nach dem anderen zum Thema Migration mache, natürlich denken dann alle über Migration nach. Und das ist dann wieder die Umfrage, die ich nehmen kann, um zu sagen, oh, wir thematisieren hier vorwiegend Migration. Und die Klimakrise, die unsere aller Lebensgrundlage gefährdet, spielt einfach keine Rolle.
Nee, also wir haben das gefühlte Ding von Ausländer wandern gerade nach Deutschland ein und machen dieses Land kaputt. Ein Kanzlerkandidat redet von einer Notlage und von einer Richtlinienkompetenz in einer Notlage, als seien wir gerade irgendwie kurz vor Schluss und alle übernehmen das unkritisch und machen da ihre Sondersendungen draus. Und frappierend, du hast gesagt, das dreht sich gerade einfach nur im Kreis. Und deswegen, um nochmal auf deine Frage einzugehen, ich freue mich, dass das bald vorbei ist, irgendwie ehrlicherweise, dass jetzt nach der Aussendung dieser letzten Episode, ihr geht alle hoffentlich schön wählen, das würden wir jetzt mal glauben, dass die Leute, die diesen Podcast hören, auch tatsächlich wählen gehen. Nicht wählen ist keine Option. Und dann sehen wir uns dann, sehen wir wieder, wie es sich danach verändert. Und du hast gerade gesagt, wir werden die typischen Muster wieder erleben. Wir werden nach Ostdeutschland gucken.
Die jungen
Leute sind schuld. Und Frauen sind bestimmt auch irgendwie schuld. Irgendwas machen die auch wieder falsch. Und dann vielleicht ein paar Wochen, wenn sich alle beruhigt haben, gucken wir mit ein bisschen mehr Abstand drauf. Und dann wird es hoffentlich in ein paar Jahren besser.
Ich bin einigermaßen aufgeregt, was da Sonntag rauskommt. Denn Umfragen sind ja Umfragen, ne? Und Wahl ist Wahl.
Was ist eine Wahlparty? Bist du auf einer Wahlparty?
Nee, ich glaube, es wird vielleicht ein deprimierender Abend.
Ja, ich fürchte auch.
Ja.
So, das war unsere vorletzte Episode, beziehungsweise unsere letzte Episode vor der Wahl. Patrick, willst du uns durch die Credits einmal führen?
Viele Credits, weil viele Themen. Hosts waren Kescher und ich. Producer war, wie auch die vergangenen Wochen, Serafin Dinges. Aber diesmal auch mit Recherchen von Talita Salis, Mathieu Braun und Paula Kühn.
Musik von Benjamin Drees, Mastering Yannick Werner, Schnitt Simon Zanger, Distribution Insa Grüning, Covergestaltung Max Kuwert,
Neuss.
Und Patrick und ich sind die ausführenden Nasen. Geht wählen. Tschö.
Tschüss.